wie schallt's von der Höhe.
Münsterlinge von der Schweizer Band Abgas, die Anfang der 80er ihr Unwesen trieb. Über die Band wollen wir heute ein bisschen sprechen, denn ich habe ein ehemaliges Mitglied hier vor mir sitzen, Gerry Sinnlos. Hallo Gerry.
Hallo Nolte, hallo ihr zu Hause. Wir machen heute eine Sendung über Schweizer Punk, hauptsächlich 80er Jahre. Und ihr könnt euch mal auf was gefasst machen.
Im Besonderen wegen der Abgas-Songs?
Die Abgas-Songs, die sind natürlich ein Fall für sich. Die erste Single gilt ja als die schlechteste Platte, die gemacht wurde. Somit passt das perfekt in die Sendung. Also es heißt Nolte und ich.
Wie muss ich das jetzt verstehen hier?
Also wir zwei, wir haben eigentlich ein Match. New Rose, Punk Rock Radio, die unprofessionellste Sendung. Und der schlechteste Song, der je auf Vinyl gepresst wurde. Beides zusammen, besser geht nicht.
Das alles zusammen heute in der Sendung. Und bevor wir weiterreden, sollten wir vielleicht erstmal Musik spielen. Wie wär's denn mit Abgas?
Ja, Abgas. Also dann hole ich da nochmal aus. Das erste Stück war ja Münsterlingen. Dazu muss ich mal kurz sagen, das ist von der ersten Doppel-EP, das war eine Doppelsingle, zwei Stück. Die liefen auf 33 Touren, nicht wie sonst auf 45, und da waren 14 Stücke drauf. Und Münsterlinger war eigentlich unser allererstes Lied, das wir überhaupt gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Und gleichzeitig war es aber auch einer unserer Top-Hits an den Konzerten, haben wir immer am Schluss gespielt. Und da ging dann schon öfters mal ein Saal drauf. Und zu der Single generell kann man noch sagen, wir haben das natürlich alles selbst finanziert und organisiert. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, sind in der Nähe von Konstanz in ein kleines Studio gegangen. Haben da den ganzen Tag gemietet mit Mixer und eben unser Plan war, 14 Songs einzuspielen.
Wie kommt man auf 14?
Mehr hatten wir nicht.
Ach so.
Das waren alle, die wir hatten. Gab ja zuerst schon eine Kassette, da sind glaube ich 10 Songs drauf, die hieß damals Greatest Hits, weil mehr gab es nicht. Und jetzt nochmal zurück da in dem Studio. Das war lustig, wir haben das eingespielt. Der Typ hat natürlich als erstes gemeint, unmöglich, in einem Tag 14 Songs, geht gar nicht. Wir haben gesagt, doch, muss. Und dann haben wir eigentlich alles live eingespielt, Stück für Stück. Und der Typ hat gesagt, das sei keine Musik.
Das, wo er recht haben könnte.
Das kann er so nicht abmischen. Man muss aber auch dazu sagen, der Typ hat bis zu diesem Zeitpunkt nur Schlagermusik produziert.
Und nun war es plötzlich Schlägermusik.
Und jetzt kam sowas und er hat sich irgendwie geweigert, hat den Raum verlassen. Und wir mussten da selbst an den Hebeln da ein bisschen rummachen. Das ist, wir hatten überhaupt keine Ahnung, ein riesen Mischpult und irgendwie minim an den Knöpfen rumgemacht. Er hat uns dann... Ja, damals war es gar nicht so lustig.
Assoziation.
Das war meine Kohle, die da auf dem Spiel stand. Das musste durchgezogen werden. Er hat es dann irgendwie noch geschafft, wenigstens die Bänder so hinzumachen, dass wir damit auch ins Presswerk gehen konnten. Und sind ja auch zwischen den Liedern immer so Piepstöne, so Piep, 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 das war für die Songabtrennung. Normalerweise schneidet man die raus.
So absurd war das hier.
Die blieben bei uns da schön drauf. Das fanden wir, wow, cool. So, an sowas hätten wir gar nicht gedacht. Ja, aber schlussendlich kam die Single raus, halt so wie sie ist. Und
ihr wart mächtig stolz.
Ja, stolz. Wir hatten schon auch ein bisschen, wir waren schon nicht so zufrieden. Also, ja.
Kann ich nicht verstehen.
Nee, es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Oder wir haben uns da ein bisschen übertan.
Wie viel habt ihr eigentlich hergestellt davon?
500 Stück gab es.
Im selbstkopierten Cover mit Autogrammkarten?
Ja, das war auch so ein Ding. Wir haben dann A3-Cover gemacht, beidseitig bedruckt. Und das wollten wir unbedingt so im Fanzine-Style, Fotokopie. Da sind wir dann in Konstanz in den Kopierladen, haben gleich mal alle Maschinen besetzt. Und da war ja auch viel Schwarz dabei auf dem Cover. Also die Toner richtig ausgesogen. Und das war viel teurer wie Drucken. Drucken hätte uns die Hälfte gekostet vom Cover. Aber wir wollten das.
Aber ich finde es schön, dass ihr da wenigstens so ein Familienfoto benutzt habt, wo noch Kumpels mit drauf sind.
Freundesbild, ja. Ja. Ja, es gab auch gar nicht große Fotos von uns. Wir haben nicht viel gemacht und irgendwie, ja, wir wollten eigentlich gar nicht so einen Personenkult aus uns machen, obwohl wir dann natürlich auch noch wieder Autogrammkarten dabei hatten.
Das widerspricht sich jetzt ja, also ein bisschen, ne?
Wir haben uns da in vielerlei Hinsicht widersprochen. Und Textbüchlein gab es auch noch dazu, mit Songtexten, alles auch fotokopiert. Wir kamen ja vom Fanzine machen, also... gemacht.
Weißt du was? An der Stelle unterbrechen wir mal das Programm. Da reden wir gleich noch drüber.
Ja, ganz genau. Zuerst spielen wir jetzt mal nochmal einen Song von der EP. Die Welt ist tot. Immer noch hochaktuell, wie man sieht. Ja, hört einfach mal rein. Die Welt ist tot.
Die Welt ist tot!
Das waren die Nasal Boys mit Hot Love. Die kamen 77 raus.
Gilt als einer der frühesten Schweizer Punk-Singles oder überhaupt als die erste?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich die allererste war, aber bestimmt eine der ersten auf alle Fälle, ja. Ich kannte die damals noch nicht.
Ich damals auch nicht. Ich habe sie dann irgendwann mal auf einer Plattenbörse für 10 D-Mark gekauft.
Ja, nee.
Und ich, Idiot, habe sie vertauscht. Das war völlig falsch. Die kostet halt, weiß ich nicht, 400. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht. Nee, ja. Ich habe sie in einer Ramschbox für 1 Franken oder so bekommen. Nee, aber wieso ich die gespielt habe, ist, da spielt ja auch Rudolf Dietrich mit. Bekannt von Kraft der Freude, Blue China, Mutterfreuden. Da waren sehr aktiv in vielen Bereichen und wir haben uns dann auch angefreundet mit ihm. Und er war sozusagen ein Star in der Szene, aber der hat jetzt nie irgendwelche Allüren gehabt. Er war jetzt wirklich einer, der eigentlich alle, die Interesse an Musik hatten, unterstützt hat, was überhaupt nicht die Regel war. Und jeder hat für sich geschaut und er war da wirklich eine riesige Ausnahme und er wird auch von vielen Leuten sehr geschätzt.
Lass uns doch lieber erstmal zu dir kommen. Wo kommst du her? Wie alt warst du, als es bei dir losging? Wie bist du zum Punk gekommen? Diese üblichen Fragen. Hast du jemals ein Instrument in der Hand gehabt?
Ja.
erzähl mal ein bisschen was über dich.
Da habe ich eigentlich fast auch so einen klassischen Weg. Das erste war wahrscheinlich auch Sex Pistols.
Wie alt bist du denn überhaupt? Welches Geburtsjahr?
Jahrgang 63.
Hm. Also, damit man mal einen Eindruck hat.
Ja, also sagen wir, 77 kamen ja Sex Pistols raus, so. Da war ich 14. Und darauf gestoßen bin ich auch, wie viele, wahrscheinlich über Bravo oder keine Ahnung. Es war da nicht so viel über Punk geschrieben, aber auch durch die Medien irgendwie dazugekommen. Tommy Abschreck, der Schlagzeuger von Abgas, ihn habe ich dann auch so 78 oder so kennengelernt. Im Fußballverein.
An der Stelle sollten wir vielleicht noch mal kurz sagen, Tommy Abschreck ist der Macher des Abschreck-Fanzines. Und
genau.
Du heißt Gary Sinnlos, weil du das Sinnlos-Fanzine gemacht hast.
Gut, dazu wollte ich kommen. Zuerst, jetzt haben wir uns mal überhaupt kennengelernt. Das war eben im Fußballverein und zwar eigentlich auch wieder, weil wir ähnlichen Musikgeschmack hatten. Wir waren eigentlich die einzigen in Kreuzlingen, die auf diese Musik standen. Dann habe ich angefangen, mein erstes Heft zu machen. So eine Art Fanzine war eher ein Mix zwischen Schülerzeitung und Fanzine.
Wir reden da von welchem Jahr?
Da reden wir jetzt von 1980, Anfang 80. Und damals war ich in einer Berufsausbildung. Da gab es auch eine Berufsschule. Und eigentlich habe ich meine Fanzines an den Schulen verkauft. Und so viele Punks gab es bei uns ja gar nicht. Also ging das eher so los. Dann darauf habe ich 2 Monate später mein erstes richtiges Fanzine Sinnlos gemacht. Und Abschreck hat dann gleich darauf sein erstes Fanzine mit dem Namen Abschreck gemacht. Und von daher hatten wir dann eigentlich unsere Namen, die wir dann in die Band mit reingenommen haben.
Und ich glaube, dass das auch völlig abhandengekommen ist, oder? Diese Punk-Namen. Abgesehen mal jetzt, wo euer spezieller Name jeweils herkam, aber diese Namen sind irgendwie heute flötengegangen, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob das so ist. Ich bin da nicht mehr so.
Ich habe nicht so das Gefühl. So eher so der Nachname verniedlicht, wie bei mir, Nulti.
Ja. Matze.
Aber egal.
Weiß ich was, ja. Kann sein.
Also. Schneiden wir raus.
Wir haben die Namen dann gleich übernommen für die Band. Und die Band wurde Ende 80, also eigentlich Mitte 80 gegründet. Aber erst nach Weihnachten, am 26. ganz genau, haben wir das erste Mal geprobt.
Und am 31.12. euer erstes Konzert gehabt, wenn
genau,
ich es richtig gelesen habe.
Genau, so war es, mit 7 Songs innerhalb. Und man muss natürlich noch hinzufügen, als wir angefangen hatten, hat keiner von uns je überhaupt mal ein Instrument gespielt, wahrscheinlich auch kaum in der Hand gehabt, nicht mal eine Blockflöte. Ja, so haben wir losgelegt und kamen eigentlich ziemlich gut voran. Und am 31. Dezember war dann eigentlich das allererste Konzert.
Und zwar in Konstanz.
Das war in Konstanz, weil...
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Örtlichkeit.
Ja, also wir sind aus Kreuzlingen, was ja mit Konstanz zusammengebaut ist.
Direkt am Bodensee?
Direkt am Bodensee, ja. Wissen ja nicht alle, wo Konstanz und Kreuzlingen liegt. Ist am Bodensee, wo es dann in den Untersee und Rhein reingeht. Müsst dann mal ein bisschen nachschauen. Auf alle Fälle war halt eben Schweiz und Deutschland eigentlich zusammengebaut. Und in Kreuzlingen waren wir zwei Punks. Kreuzlingen hatte damals vielleicht 15.000 Einwohner. Konstanz war doch ein bisschen größer, vielleicht 70.000, war auch eine Unistadt. Also war ein bisschen mehr los, aber auch ganz wenig. Und Abgas hatte eigentlich in seiner ganzen Zeit nie einen eigenen Übungsraum. Auch Instrumente haben wir oft ausgeliehen und so war es auch in diesem Fall. Wir durften einen Übungsraum benutzen, Bass wurde uns ausgeliehen.
Und Muttis Kochtopf?
Nee, Schlagzeug stand auch da. Und Gitarre habe ich sogar eine eigene mitgebracht, die habe ich einem abgekauft, der sie geklaut hatte und die habe ich dann für einen 50er bekommen und war aber auch ein billiges Teil. So war das damals.
Jawohl, über Abgas werden wir gleich noch weiter sprechen. Jetzt machen wir erstmal was von deiner weiteren Musik an, die wir hier vorliegen haben. Eine gewisse Auswahl von Schweizer Bands, überwiegend aus den 80ern, hast du ja heute dabei. Die folgende ist allerdings aus dem Jahr 1979 als Maxi-Single damals bei dem einflussreichen Another Swiss Label erschienen. Die Band Sperma.
Ja, die Band Perma. Die Band Sperma, das war einer meiner ersten Platten, eigentlich so von den Schweizer Punk-Sachen. Die mochte ich sehr gerne und wir spielen heute Schmier. Schmier heißt Bulle.
Yeah.
Ich will frei sie, crazy. Dazu kann ich was erzählen. Ich habe nämlich einen Onkel in der Schweiz, Zürich. Und 1980 sind wir den irgendwie besuchen gefahren. So Weihnachten 1980 muss das gewesen sein. Und ich wollte unbedingt diese LP von Crazy haben, die ja damals gerade frisch veröffentlicht war. Ich habe die nirgendwo gefunden. Also kannte mich natürlich auch noch nicht aus. Und in den üblichen Plattenläden jedenfalls war die nicht zu kriegen.
Nee, das war schwierig, ja. Hast du sie gefunden trotzdem?
Nee, habe sie erst Jahre später dann irgendwann mal gekauft. Und was ich ja auch original finde, dass es hier in Deutschland ja auch eine Pressung gab.
Aber die kam dann später, oder? Wahrscheinlich.
Ich denke, ungefähr zeitgleich.
Mit Abgas haben wir auch ein paar Mal mit Crazy gespielt. Ja, gibt nichts Schlechtes über Crazy zu sagen.
Na prima, reden wir eben wieder über Abgas. Wie ging es denn weiter bei euch? Ihr hattet den sensationellen Erfolg mit der ersten Single, Doppelsingle, wie wir gelernt haben.
Ja, ja.
Wie lange habt ihr gebraucht, um die zu verkaufen? Oder gibt es noch eine 500er Kiste irgendwo?
Nee, die gibt es nicht mehr. Aber so ein Hit war es dann doch nicht. Hat schon gedauert, bis wir die Dinger wegbekamen.
Ihr habt ja, ich glaube, 1983 noch eine Single hinterhergeschoben später.
Ja.
Allerdings wollen wir jetzt erstmal wissen, wie ging es denn weiter nach diesem sensationellen Erfolg mit der Single?
Ja, also nach der Single haben wir vor allem halt Konzerte gemacht, Schweiz vor allem, bisschen Süddeutschland, Italien-Tour haben wir auch mal gemacht. Da waren wir aber nur noch zu zweit. Bassist ist ausgestiegen.
Wir reden von 1982.
Wir reden jetzt von 1982, ja. Ja, da waren wir zu zweit und haben einfach mal so weitergemacht. Auch viele Stücke nur Bass, Schlagzeug, Gesang. War eigentlich ziemlich dynamisch und auch die alten Songs gespielt von der Single und halt neue dazu. 1982 bin ich dann weggezogen aus Kreuzlingen. Das hat ein bisschen einen Bruch gegeben. Und 1983 war ich dann in Zürich, Abschreck in Konstanz. Und wir wollten weiter Musik machen, aber wir hatten eigentlich langsam die Schnauze voll von der ganzen Punk-Szene, wie sie damals war. Auch bei uns, es wurde irgendwie immer gewalttätiger. Eigentlich kaum Konzerte ohne große Schlägereien. Auch mit unseren Liedern wie It's Never Too Late for Rüttlischwur. Was eigentlich als Zynismus gedacht war, hat plötzlich Skinheads angezogen, die da aufkamen. Bürgerwehr hatten wir ein Lied. Wir wurden auch oft falsch verstanden. Und die ganze Szene war immer mehr jeder gegen jeden. Und irgendwie hatten wir komplett die Schnauze voll. Dann haben wir uns entschieden, komm, wir machen eine neue Single mit 4 Liedern, die wir da gemacht haben, aber nur noch instrumental. Wir sagen kein Wort mehr.
Wir schmollen.
Ja, und dabei haben wir es nicht belassen. Also muss man noch dazu sagen, wir haben dann eben eine Single gemacht, 4 Stücke drauf. Dazu gab es dann doch ein Textblatt in 7 oder 8 Sprachen und ein Poster dazu. Also ohne Worte waren wir dann doch nicht, aber kein Gesang.
Aber mit Autogrammen auf dem Poster.
Nee, die Tänzerin.
Der Sound hatte sich dann zu der Zeit aber schon ein bisschen geändert, abgesehen jetzt mal vom Instrumentalen.
Also der Sound hatte sich geändert, war halt einfach noch Schlagzeug, Gitarre, Bass. Wir hatten dann auch einen neuen Bassisten, das war Spätheimkehrer hieß der, oder Stefan Tatendurst. Er hatte mehrere Namen. Er war selbst eigentlich Musiker, hat auch seine eigenen Projekte gehabt. Darum war er eigentlich bei uns so sozusagen freier Mitarbeiter. Und mit ihm haben wir dann eigentlich auch einen festen Instrumenteverteilung gehabt. Also das blieb dann so. Ich Gitarre, Abschreck, Schlagzeug, Spätheimkehrer, Bass. Nach der Single wollten wir auch Konzerte machen, haben uns da auch entschieden, dass wir da nackt auftreten. Und das haben wir dann auch gemacht, mit Fingerfarben bemalt. Und unser erstes Konzert damals war in einer Kartause. Das ist sowas wie ein Kloster oder so. Das war aber stillgelegt und wurde für Kultur zur Verfügung gestellt. Das wurde dann so ein Kulturzentrum. Das war in Ittingen, in der Nähe von Kreuzlingen. Das war lustig, weil es war so ein ganzes Wochenende, so ein Festival. Eher so volksfestmäßig, viele Familien mit Kindern. Und als wir da auf der Bühne kamen, eben nackt, und war doch immer noch lärmig, obwohl ohne Gesang. Dann haben wir gesehen, wie alle Eltern ihre Kinder packen und schnell aus der Halle raus. Also wir haben auch da wieder für Aufruhr gesorgt. War wieder Provokation eigentlich, wie von Anfang an. Einfach ein bisschen bunter diesmal.
Der nächste Song, den wir jetzt hier aufliegen haben, ist aus dieser Phase ungefähr, denke ich mir, oder?
Nee, der Song, den wir jetzt spielen, das ist Saugorf. Der kommt eigentlich aus unserer Zweierphase 1982. Den haben wir damals gemacht. Die Version hier ist aber 1985. Da haben wir eine Kassette rausgebracht, And I Wait. Und die war Teil von der Kassette und ist auch ein bisschen besser, in Anführungszeichen, produziert. Hören wir da mal rein.
Zeit. Und der Fürst mit dem Toten, ein letzter Lauf. ewige Zeit. Und der Tier spricht den Toten ein, das ist gelockt.
Zürich, Bellevue mit dem Soldatenlied. Eine Single von 1982. Gibt noch eine weitere von Ihnen.
Ja, mit Bellevue waren wir im entferntesten Sinne auch befreundet. Und ich glaube, wir haben sogar mal mit denen auch gespielt. Ist ein gutes Lied, Soldatenlied. Die nächste Single, die wir spielen, ist von Technicolor. Das ist eine welsche Band. Also französische Schweiz, da war ja auch eine eigene Szene, die auch gar nicht so klein war. Technicolor kenne ich eigentlich auch nicht wirklich so, die hatten einfach die Single und davon hören wir jetzt den Titel Tod 77.
Certainement un peu tardif de vouloir parler de tous ces gens. Andreas Gunn et ses boys, Gudrun et ses go-go girls.
Doucement d'étrange façon, ils sont tous suicidés. Doucement d'étrange façon, ils sont tous suicidés.
Arbeit, Macht, Frei. Arbeit, Macht, Frei.
Religion, c'est pas le moment. Il faut traquer les impuissants. Bundesrepublik Deutschland, nazis et leurs paternels.
Die Pumpel.
Das Gerumpel, das war von FDP aus Zürich mit dem Lied Schweizer Simmer.
Ist das eigentlich eine Abkürzung, die du mir erklären kannst?
FDP, da wurde viel darum gestritten, was das jetzt heißen soll. Es gibt ja eine Partei, die FDP heißt. Manche meinten auch, es heißt Fick den Papst. Freiheit durch Pogo. Also ich glaube, sie wissen selber nicht, was es eigentlich wirklich heißt. Mit den Leuten waren wir eigentlich auch befreundet. Und interessant ist auch, dass Üse, der Schlagzeuger, dann später bei den Young Gods eingestiegen ist. Eine Band aus Freiburg. Die Hälfte der Stadt spricht oder sprach Französisch und die Hälfte Deutsch. Und Jan Gotz haben dann doch international ziemlich Erfolge gehabt und die gibt es eigentlich bis heute noch. Und Üse war da der Schlagzeuger. Wenn ich schon dabei bin, dann Grüße an Babs, Pat und Üse. Wir spielen jetzt von den Jan Gotz Envoyé. Erschienen 1986. Kam als Maxi-Single raus. Ich glaube, das war sogar ihre erste Veröffentlichung.
Oh,
Tja, man sollte es nicht glauben, ebenfalls Abgas. Also da habt ihr euren Sound ja wohl wirklich verändert. Das war jetzt hier der Titel Hold Me Down. Der ist von?
87. Mhm. Und den Dreh rum.
Also Industrial fällt mir dazu ein.
Es ist eigentlich nur ein Song, der in diese Richtung geht. Und wir haben aber auch schon 83 Sachen in die Richtung gemacht. Als wir mal ein Studio zur Verfügung bekamen, konnten umsonst aufnehmen. Und hier war es ja auch der Fall. War natürlich viel einfacher, weil ja mit Keyboards und Tape Noises gearbeitet wurde. Es ist natürlich, am Mischpult zu arbeiten, ist ein bisschen einfacher, wie Instrumente zu spielen. Aber es hat einfach Spaß gemacht, da mal ein bisschen rumzupröbeln. Wir wollten damals irgendwie so ein Stück machen, das Richtung Pornopunk. Darum auch der Titel Hold Me Down. Und weiter geht's mit so brachialen Sound, in Anführungszeichen. Das ist die Genfer Band Discolocaust mit dem Stück Extreme Droit. Die waren auch sehr provokativ, haben teilweise auch mit so Nazi-Symbolen gearbeitet. Und nur schon der Name, weiß man auch nicht, was das heißt. Man kann es so deuten, dass es Disco Low Cost, das heißt also billige Disco, war ja Disco-Zeit damals. Ja, sie waren eigentlich ziemlich hart, haben auch sich mit Eimer mit Ochsenblut übergossen live und haben ein bisschen Radau gemacht. War eine Band, die ich auch sehr mochte. Also Disco Holocaust, Extrem Droit.
Wobei die sich schon ganz schön auch durch die französische Sprache nach Metal Urbain anhören, oder?
Ja, das ist offensichtlich, ja. Aber die kommen ja aus Genf und haben französische Sprache. Ich glaube, alle von da haben sich mehr nach Frankreich orientiert, weil sie ja die Sprache verstehen. Für uns, wir verstanden kein Wort.
Fiel mir einfach nur so auf.
Ja, ja. Also ich glaube, das haben sie selbst auch so gesagt. Also.
Dann hören wir uns das jetzt hier mal an.
Yeah.
What's Your Price? Nochmal Abgas und nochmal, naja, in dieser neuen Musikrichtung, nenne ich es jetzt mal.
Ja, das kann man so sagen. Das entstand 1987 und wir hatten da einfach ein kleines Studio, wo wir auch Hold Me Down, das Stück vorher, aufgenommen haben. Wir haben da mehr verschiedene Stile ausprobiert und mit den Möglichkeiten halt von Synthesizern und Drum Machines. Also es war schon sozusagen moderner Sound. Und wir haben das alles auch zu zweit gemacht. Das war Abschreck und ich. Abschreck Drums und ich den Rest und Abschreck noch den Gesang.
Und an der Stelle können wir ja vielleicht mal darauf hinweisen, dass du neulich ein Heft, ein dickes Heft, fast ein dünnes Buch rausgebracht hast, nämlich Abgas, das Fanzine. Ich finde es optisch sehr ansprechend geworden. Lauter Zeitungsausschnitte, Fanzine-Artikel, Eintrittskarten, Poster, sonst irgendwas zusammengefasst in einem, wie viele Seiten hat das Buch?
96.
96 Seiten Heftbuch, ja. Über dich zu beziehen, Da werden wir nachher noch Adressen durchgeben zum Schluss, denke ich mal.
Gerne.
Ist ja wenig Text in dem Sinne, dass jetzt nicht die Geschichte der Schweizer Band Abgas geschrieben wird, sondern eigentlich eine Sammlung von Zeitungsausschnitten.
Ja, eigentlich in erster Linie Ausschnitte aus Fanzines, ganz verschiedene Fanzines, die irgendwas über uns geschrieben haben. Und anhand von dem wird so vage unsere Geschichte nacherzählt. Also es ist kein Roman, der kommt vielleicht mal noch eines Tages. Nein, Spaß beiseite. Ein Grund, wieso ich das gemacht habe, hat auch damit zu tun, weil 1989 ist Abschreck leider verstorben, was damit auch sozusagen das Aus für Abgas bedeutet hat. Und dieses Fanzine ist somit auch als Hommage an Abschreck zu verstehen.
Wie viel Stück hast du gemacht davon?
200 Stück. Und mal schauen, wie die weggehen.
Wie alt ist denn das jetzt? Vierteljahr oder so?
Ja, nicht mal. Ja. 2 Monate.
Und wie viel hast du noch?
Hälfte ist weg.
Ja, gut, man muss ja ein bisschen Werbung machen. Also wer noch eins von diesen super seltenen Heften haben will, meldet sich bei dir. Adresse, wie gesagt, reden wir zum Schluss noch drüber.
Ja, und dann nicht erschrecken, die meisten schlucken erstmal, wenn sie den Preis hören, ist 20 Euro und da gibt es nichts zu rütteln.
Kommerzkacke.
Ja, so ist es. So, genug gequatscht. Jetzt geht's wieder zurück zur Musik. Wir gehen nochmal zurück ins Jahr 1979 mit Gluems aus Bern mit dem Song Mäntel. Schizoid mit dem Song Zerstör. Schizoid, das war eigentlich eine Person, Schempe hieß der. Der war im Rollstuhl, war aber sehr oft an Konzerten. Jemand hat ihn an Konzerte gebracht und er hat da auch immer die Konzerte aufgenommen und auf seinem Kassettenlabel unzählige Live-Mitschnitte herausgebracht. Bei dem Stück haben ihm Freunde geholfen. Das war unter anderem Franz, der Sänger von den Young Gods. Und ich glaube sogar Schlagzeuger war von Grauzone. Und eine Frau war, glaube ich, noch dabei. Auf alle Fälle waren es ein paar Freunde, die ihm das ermöglicht haben. Und es war auch immer sein Wunsch, mal eine Platte rauszubringen. Die kam auch wunderschön daher. Gesprayt jedes.
Die heißt übrigens Randalier und Zerstör war die B-Seite.
Ja, das ist auch interessant. Das ist eigentlich genau dasselbe Lied. Einmal ein bisschen schneller gespielt und einmal ein bisschen langsamer. Und eben einmal Zerstör und einmal Randalier.
Auf alle Fälle in mehreren Varianten erschienen damals. Sprühcover und so.
Ja.
Und heute ziemlich scheiße teuer.
Ja, gibt auch nicht so viele davon und ist eine der besten Schweizer Punk-Singles in meinen Augen. Gibt auch nur dieses Lied. Später gab es dann zwar noch eine Neuauflage und da sind noch ein paar Demo-Aufnahmen mit drauf.
Was mir eben aufgefallen ist, ich fühle mich da an das jetzt folgende Stück erinnert, deine nächste Band, die Gloomy Stars. Allerdings fand das ja dann wohl erst hier in Berlin statt. Erzähl mal, warum du jetzt überhaupt in Berlin bist.
Also ja, Gloomy Stars war erst 2015. Ich bin aber jetzt schon wieder seit 2009 in Berlin. Wieso ich wieder nach Berlin gekommen bin? Wir waren vorher in Basel, ich und meine Familie. Und wir wollten eigentlich wieder von meiner Kunst leben und das war oder ist nach wie vor in Berlin einfacher wie in der Schweiz. Also hat eigentlich im Prinzip berufliche Gründe. Plus gefällt es uns hier viel besser wie in der Schweiz.
Du sprichst gerade von künstlerisch. Wir waren eigentlich zuletzt an der Stelle, nachdem Tommy Abschreck gestorben ist. Das ist 1989 gewesen.
Ja.
Das heißt, du hast ja die folgenden, ich möchte mal sagen, Jahrzehnte auch noch irgendwas gemacht.
Ja.
Du hast schon in frühen Zeiten damals angefangen, kleine Comic-Strips zu zeichnen.
Ja, 1984 war das. Da habe ich die Figur Ulpi erfunden. Das war eigentlich oder ist immer noch mein alter Ego. Und Ulpi erlebt halt immer so Abenteuer, wie er sich durchs Leben schlägt. Das Ganze ist so in kleiner Buchform, so ähnlich vom Format her wie die Pixie-Büchlein. Haben so 18 Seiten und ist eigentlich eine Bildergeschichte. Also man hat immer Seite Bild, Text, Bild, Text. Und das hat mir erlaubt, immer wieder ein bisschen Geld zu verdienen, weil die verkaufe ich durch Kneipen. Und wenn ihr mal Glück habt und in Berlin seid, könnt ihr mich antreffen in Kreuzberg in den einschlägigen Kneipen oder auch im Prenzlauer Berg.
da gibt's dann diese Heftchen. Direkt live vom Künstler, womöglich noch signiert.
Oh, das kostet immer Zeit.
Aber lass uns zur nächsten Musik kommen. Das ist dann dein nächstes Bandprojekt gewesen, hier in Berlin schon, wie wir gerade sagten, die Gloomy Stars.
Ja, das war so ein Projekt, das ich mit einer Frau, Silly heißt die, mit ihr zusammen wollten wir Musik machen. Und wir wollten eigentlich sehr melancholische, traurige Musik machen und nannten das Ganze dann auch Sadcore Thrash. Wir waren nur zu zweit, Gitarre und Gesang. Es gab kein Schlagzeug, kein Rhythmus, nichts. Wir waren da auch sehr aktiv. Wir haben einmal die Woche geprobt und jedes Mal gleich einen neuen Song gemacht. Alles mit Kassette aufgenommen und dann gab es dann ziemlich schnell darauf eine CD mit 14 oder 15 Stücken. Und leider wurde es dann immer komplizierter, weil sie ist dann auch weggezogen, nicht mehr in Berlin. Wir haben dann noch gelegentlich getroffen und dann noch eine zweite CD gemacht. Wir spielen jetzt von der ersten CD, When I Get Low, I Get High.
Looked at me down in the eyes. said, hello, there's a good morning. And then I said, hello, there's a good morning. And she said, hello, there's a good morning. When my whole life runs upon, and I lose my last toy. But I may trouble any broken heart and friends who they. My grandma's ghost still alone. And she said, head up and fuck them all. Head up and fuck them all. And she said, head up and fuck him on. Head up and fuck him on. Sometimes when I look upside down and I lose my last toy, dejected tone, outside of reality, demonstrates a long direction. Still alone. Get up and fuck them all. And she said, get up and fuck them all. Get up and fuck them all.
So, das war Basement Stars, Head Up and Fuck 'Em All, was ihr gerade gehört habt. Das war mein Nachfolgeprojekt von den Gloomy Stars. Ist im Prinzip alles ziemlich ähnlich wie vorher. Neue Sängerin Coco. Wir haben sie aber auch nur auf 5-6 Lieder geschafft, die dann irgendwann 2020 erschienen sind als CD und auf Bandcamp.
An der Stelle muss ich ja mal eine Frage stellen. Wenn ich mir die Songs so anhöre, dann sind die einfach mal mega blechern und aus meiner Sicht schlecht produziert. Hast du nicht in deinem Leben jemals den Anspruch gehabt, heute etwas besser zu sein als 1980?
Ja, von schlecht produziert kann gar keine Rede sein. Die sind überhaupt nicht produziert. ich würde eigentlich schon mal gern im Studio wieder was machen, was wir ja mit Abgas auch teilweise gemacht haben.
Hast du eigentlich auch den Wunsch, mal 6 Saiten auf der Gitarre zu haben? Er spielt mit 4 Saiten, müsst ihr dazu wissen.
Ja, das ist so. Das hat sich so ergeben von Anfang an. Ich war ziemlich verwirrt mit 6 Saiten am Anfang, wusste gar nicht, was damit anfangen.
Ist eigentlich auch logisch, weil der Daumen, der umfasst ja die Gitarre, der ist schon mal weg und dann bleiben noch 4 Finger übrig, dann braucht man 4 Saiten bloß.
Ja, und irgendwie, ich bin da einfach überhaupt nicht zu Rande gekommen und da kam aber Alvaro rein, der gute Mann in den Übungsraum damals, der hat früher bei den Wanovanas gespielt. Da, wo Joe Strummer dabei war.
Ui, du kennst ja Leute.
Ja, der hat dann mir die Gitarre, er hat die oberste und unterste Seite weggenommen und so gestimmt, dass es gleich ein Griff ist, wenn man mit dem Finger drüber fährt. Und dabei bin ich geblieben. Aber das hat ja nichts mit Produktion zu tun. Also auch mit 4 Seiten kann man eine hochwertige Produktion machen im Studio. Davon bin ich überzeugt.
Ja, natürlich kann man auch mit 4 Seiten Scheiße spielen. Aber mit 6 Seiten eben auch.
Ja, aber kommen wir zurück zur Produktion. Wenn einer da draußen ein Studio hat und mich einlädt und ein paar Stunden schenkt und auch ein bisschen mithilft beim Abmixen, sind wir gerne dabei.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, außer er hat gerade Gummitier im Mund. Du hast ja noch mehr Schweizer Musik aus frühen Tagen dabei. Das nächste sind die Debils. Erzähl, worum geht's?
Ja, Debils kenne ich eigentlich auch nicht so gut. Die kommen aus Biel. Das ist auch wieder französische Schweiz, ja. Die haben eigentlich nur eine LP gemacht, soweit ich weiß. Und die ist irgendwie auch untergegangen, aber die hatten wirklich schöne Stücke drauf, Was wir hier hören, ist das Stück Crisis. Es gibt ja auch eine Band, die Crisis heißt, und sie haben das Kind gleich beim Namen genannt.
Ja, die Gitarrenlinie ist so weit von geklaut.
Ja, ja, aber ich kannte Crisis damals noch nicht, also ich war begeistert.
Ja, ist ja auch cool. Hier kommen also die Debils vom gleichnamigen Album von 1981 mit
Crisis.
We'll be right back.
Das war Mono mit Bahnhof. Mono kam aus Zürich und die Aufnahme ist aus 1981. Ich kannte die Leute auch vage, aber ich finde es einfach eine coole Single. Und da gab es auch ganz eine coole Comic-Strip dazu, zu dem Lied. Kann man auf YouTube auch anschauen. War eine coole Band.
Ja, soll ich dir was verraten? Das war der vorletzte Song der heutigen Sendung. Komplett ausgesucht von dir. Alles, was hier musikalisch drin ist. Ich bin unschuldig, kann ich sagen. Und bevor wir aber diese letzten Titel spielen, möchtest du ja vielleicht mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Das tut ja vielleicht ganz gut. Schieß los. Oder möchtest du deine Oma grüßen?
Nee, ich grüße keine Oma. Die ist leider schon im Grab. Aber ich hoffe, die Zuhörer haben die Sendung durchgehalten. Ist ja doch ein bisschen anders, wie sie sonst so abläuft. Schweizer Unprofessionalität, eigentlich durchs Band. Aber ich hoffe, der eine oder andere Song hat euch trotzdem gefallen. Das war's soweit, was Musik anbelangt. Würde noch mal was zu dem Fanzine sagen. A4, vollfarbig, 96 Seiten, fast ein halbes Kilo schwer. Und auf www.ulpi.com kann man da ein paar Bildchen anschauen. Instagram ulpi.com geht auch, da sind auch Bildchen. Und auch die Ulpi-Märchen findet man auf ulpi.com. Musik, Basement Stars, Gloomy Stars, geht am besten auf Bandcamp. Oder YouTube ist alles auch drauf. Abras selbst hat jetzt auch eine große Sammlung auf YouTube unter Ulpi TV ohne Leerschlag. Am besten eingeben Ulpi TV oder einfach Abgas und dann den Zusatz Punk nicht vergessen, sonst landet ihr bei Volkswagen.
Jawohl, lassen Sie uns lieber über Mercedes reden. Du solltest uns vielleicht noch ein paar Infos zum heutigen letzten Song übermitteln.
Mache ich. Zuerst einmal möchte ich mich aber bei dir bedanken, dass du das Wagnis auf dich genommen hast, mich in deine Show einzuladen. Ich habe es genossen und es war ein Spaß. Danke dafür.
Ich wische gleich den Schleim weg.
Ja, da brauchst du eine dicke Schaufel. Also, kommen wir zum letzten Song. Das ist nochmal Abgas mit 24 Hours. Der entstand auch so 87 rum, auch im Studio aufgenommen. Eigentlich einer unserer schönsten Songs.
Na, dann wollen wir den unbedingt hören. Es verabschiedet sich für heute Opa Nolti
und Barry Sinnlos.
Macht's gut, bis dann.
Tschüssi. Four hours, 24.